Moin, hallo. Okay, ich bin ein bisschen verstärkt, aber ich hoffe, es ist okay. Wie ist die Sprechlautstärke so? Ist die in Ordnung? Okay, vielen Dank. Wie ist das Licht? Wie ist die Größe da? Irgendwelche Beschwerden? Gut, Sie dürfen sich auch später immer noch beschweren. Ich habe vergessen, die wievielte Vorlesung ist es? Ich glaube, die dritte. Jean-Luc ist jetzt heute noch mal mit dabei, hat aber noch nie was zu tun gekriegt. Und deswegen haben wir Folgendes verabredet. Wer möchte, dass Jean-Luc weiter mit in die Vorlesung kommt, muss bitte heute eine kleine Nachricht reinwerfen von wegen Jean-Luc, ich brauche dich. Und sonst kommt er nicht mehr mit, denn sie fragen mich ja sowieso immer alles. Was völlig in Ordnung ist. Also der ist ja für Leute, die sich nicht trauen oder die aus anderen Gründen mich nicht direkt fragen wollen oder jedenfalls nicht mitten in der Vorlesung. Okay, beim letzten Mal. Sind da irgendwelche Fragen offen geblieben? Irgendwas zur Notation, irgendwas zu diesem ganzen Thema? Nebenklassen, wie man damit rechnet. Wir haben da ein bisschen Zeug bewiesen und wir haben viel gemacht letztes Mal. Wo sind noch Fragen offen geblieben? Okay, Sie sehen ganz zufrieden aus. Dann schauen wir uns jetzt eine Konsequenz an aus dem, was wir da letztes Mal am Ende gemacht haben. Das ist Folgerung 2.5. In Folgerung 2.5 steht, dass wenn wir die Menge der Rechtsnebenklassen einer Untergruppe anschauen, dass die dann gleichmächtig ist zur Menge aller Linksnebenklassen. Im endlichen Fall heißt das also ganz einfach, es sind gleich viele. So, aber hier machen wir es ja allgemeiner. Gleichmächtigkeit bedeutet nochmal was? Wann sind zwei Mengen gleichmächtig? Ja.
Wenn sie die gleiche Anzahl an Elementen haben.
Im Endlichen stimmt das, aber bei unendlichen Mengen ist das so allgemein gesagt falsch, denn es gibt unendliche Mengen, die nicht gleichmächtig sind. Zum Beispiel Q und R. Also, was müssen wir dann sagen, noch ein bisschen allgemeiner, damit es auch für unendliche Mengen klappt?
Dass es eine Division zwischen den beiden Mengen gibt.
Genau, und ich würde immer konkreter sagen, von der einen in die andere, denn wenn man sagt zwischen, ist nicht klar, welche Richtung man hat. Trotzdem haben Sie irgendwie recht, denn wenn es eine Bijektion in eine Richtung gibt, dann gibt es ja auch eine in die andere, wegen Umkehrabbildung und so. Okay, aber für endliche Mengen heißt es das, was Sie gesagt haben. Und jetzt möchte ich eine kleine Bemerkung machen. Das ist was total Sinnvolles, was wir hoffentlich noch häufig verwenden. Und für die nächste Folgerung können wir das direkt üben. Außerplanmäßige Bemerkung. Wir schnappen uns eine Gruppe. Dann schnappen wir uns ein Element. Und das soll für den Moment mal fest sein. Und jetzt definiere ich eine Abbildung, und zwar verknüpfe ich in der Gruppe jedes Element mit diesem festen Element A. Da habe ich zwei Möglichkeiten, das zu machen, stimmt's? Was sind die zwei Möglichkeiten, wie ich mit diesem festen Element A verknüpfen kann? Na, haben wir die Idee, was die zwei Möglichkeiten sind, ja?
Sie können von rechts verknüpfen und von links verknüpfen.
Ist das nicht dasselbe?
Im Allgemeinen ist es nicht dasselbe, was ich mit dem Kurs.
Dankeschön, das ist ja eine Kleinbewegung gemacht. Das Kommutativgesetz gilt im Allgemeinen nicht in der Gruppe und deswegen ist im Allgemeinen nicht egal, von welcher Seite ich mit irgendwas verknüpfe. Deswegen haben wir für dieses A wirklich zwei Möglichkeiten. Das gibt uns zwei Abbildungen. Ich gucke jetzt erstmal nur die eine an. Wie A von G nach G eine Abbildung. Verknüpft mit A und das kleine A kommt von rechts. Und ich mache dann am Ende so eine Bemerkung, dass man das gleiche auch mit einer Abbildung machen könnte, wo das A dann immer von links kommt. Aber am Anfang muss man sich einmal entscheiden. Hier kommt das A jetzt immer von rechts. Die Abbildung geht von G nach G, weil wir offensichtlich in G starten und weil wir, wenn wir mit einem Element aus der Gruppe verknüpfen, ja nicht rausfliegen, sonst wäre es ja keine Gruppe. Das heißt, wir gehen wirklich von G nach G. Und ich behaupte, dass das eine bijektive Abbildung ist. Wir können jetzt über Injektivität und Subjektivität reden oder Sie geben mir eine Umkehrabbildung. Und das ist alles unter der Überschrift, Gruppen sind großartig. Und es gibt da schon eine Rechenbildung. Sie haben sich so halb gewählt, haben Sie eine Idee?
Reversen machen, also ein bisschen Reverse dranhängen.
Von wo?
Von rechts.
Auch von rechts, genau. A kommt das G, G ist eine Gruppe, also hat das kleine a ein inverses, a minus 1. Und wenn wir das jetzt von rechts dahinter hängen, dann kürzen sich A und A und das Einzelne sozusagen weg, denn wir das Einzelne in der Gruppe. Also kommen wir so zurück vom Bild zu dem Urbild, mit dem wir angefangen haben. Und so eine Umkehrabbildung zu haben, ist ja gleichwertig damit, dass die Abbildung geht. Ja, das war also ganz einfach. Und wir haben benutzt, dass es in Gruppen immer einen Versus gibt. Genauso auch wieder Verknüpfung mit dem Inversen von links. Entsprechend bewirkt auch die Verknüpfung. Ich will immer Multiplikation schreiben, aber ich schreibe Verknüpfung, weil ja nicht in jeder Gruppe, nicht bei jeder Gruppe Verknüpfung es sinnvoll ist, auch Multiplikation zu nennen. Bewirkt auch die Verknüpfung von links mit A eine Reaktion. Frage für die Spezies. Ist das ein Gruppenhomomorphismus? Und dann wegen der Bijektivität sogar ein Gruppenisomorphismus? Also können wir so für jede Gruppe einen Isomorphismus auf sich selber basteln? Indem wir einfach mit einem Gruppenelement verknüpfen. Wenn wir das fest wählen und wenn wir uns entscheiden, von welcher Seite wir verknüpfen. Sie dürfen ein Bauchgefühl äußern. Wer denkt ja? Wer denkt nein? Aha, okay, dann ein bisschen gezuckt, warum nicht?
Ich weiß noch nicht ganz, was irgendwas in meinem Kopf sagt, aber da geht irgendwas schief.
Da geht irgendwas schief, Bauchgefühle, okay. Wer hat noch so ein Bauchgefühl von, da geht irgendwas schief? Naja, da kann ja nicht so viel schief gehen, wenn du die Homomorphie einschaltest. Also, muss die irgendwie schief gehen? Warum haben sie denn so ein Bauchgefühl, dass sowas schief geht? Okay, Möglichkeit 1, Homomorphie-Eigenschaft hinschreiben und gucken, ob man denkt, dass sie stimmt. Und wenn man denkt, dass sie nicht stimmt, konkretes Gegenbeispiel hinschreiben. Oder? Bei Gruppenhomomorphismen muss immer das neutrale Element auf sich selber gehen. Das kann man hier ganz leicht überprüfen. Geht hier das neutrale Element auf sich selber? Im Allgemeinen nicht. Der einzige Fall, wo das passiert, ist der, wo dieses A mit dem Verknüpfen selber das Einzelelement ist, der Gruppe. Das heißt, so eine Abbildung für A wird ein Isomorphismus der Gruppe auf sich selber, also strukturverträglich, genau dann, wenn dieses Element, mit dem wir dann verknüpfen, das neutrale Element der Gruppe ist und sonst nie. Und wenn ich sie jetzt so angucke, denke ich mir, das ist eine schöne Übungsaufgabe, das zu beweisen. Und ich finde gut, dass viele von Ihnen das richtig brauchen können. Das verwenden wir jetzt sofort in Folgerungszahl 5. Denn da geht es ja um Gleichmächtigkeit von Mengen und da helfen Bijektionen. Und ich behaupte, dass diese Idee genau das tut. Das liefert uns jetzt eine Idee für eine Bijektion. Also, beweisen wir die Folgerung. Und hier ist jetzt so eine Abkürzung für Folgerung, das ist in dem Kontext hoffentlich okay. F-Punkt wird nicht immer meine Abkürzung für Folgerung sein. Okay, und wieder ist die Idee, eine bijektive Abbildung zu finden in einer Gruppe. Wohldefinierte Abbildung, Denn zu jedem Gruppenelement gibt es ja nur genau ein Inverses, also kann ich darauf abbilden. Hier verwenden wir jetzt schon wirklich Gruppeneigenschaften. Und das Inverse liegt wieder in der Gruppe. Ich finde da drin eins und das ist eindeutig bestimmt, darauf kann ich abbilden. Und so kriege ich eine wohlgefinderte Abbildung Sigma. Ich behaupte, dass das auch eine objektive Abbildung ist. Und zwar ist das die eigene Umkehrabbildung. Sigma ist selber zu sich invers, denn wenn ich jetzt das Inverse von G hoch minus 1 bilde, dann komme ich wieder auf G. Ich nehme jetzt alle kleinen U's aus U und bilde die auf ihren Inverses auf. Wo lang ich?
No.
Genau. Alle Elemente werden invertiert. Und letztes Mal hatten wir dafür die Notation U hoch minus 1, also groß U hoch minus 1. Wo liegt das in der Gruppe? Hat das mit diesem U irgendwas zu tun? Wenn U einfach nur eine Teilmenge ist, dann wissen wir das erstmal nicht. Jetzt fehlt hier U zum Untergruppe. Wo sind die Inversen von den ganzen kleinen U's aus U?
Die
müssen
auch in U liegen, was die Gruppe ist.
Genau. Das heißt, ich habe jetzt eine Projektion von U hinein in sich selber. Also muss es eine Projektion von U auf U sein. U ist niemals eine Teilmenge von U, weil U eine Untergruppe von G ist. Zusammen damit, dass wir auch die Umkehrabbildung haben, dass U hoch Sigma und U in Wirklichkeit gleich sind. Also ich kann jetzt das gleiche Argument für die Umkehrabbildung machen. Ansonsten ist es nicht richtig. Es gibt Mengen, bei denen es Bijektionen gibt auf echte Teilmengen. Unendliche Mengen. Tatsächlich kann man das als Definition für unendliche Mengen nehmen, dass sowas geht. Das heißt, ich bin hier nicht fertig, nur weil U hoch Sigma da drin liegt. Aber in dem Moment, wo ich das auch noch auf die Umkehrabbildung anwende, da habe ich ja die Inklusion in die andere Richtung. Und ich schreibe mal eins zusammen. Mit der Aussage U hoch Sigma minus 1 enthalten und folgt daraus U hoch Sigma gleich. Ich habe jetzt Inklusion in beide Richtungen, wenn ich Sigma anwende. Und damit bewirkt Sigma, wenn ich das auf U einschränke, auf U eine Bijektion. Jetzt gucken wir als nächstes, was passiert mit Nebenklassen. Für alle G aus G möchte ich jetzt gucken, also ich möchte mir quasi die Abbildung anschauen, die die Nebenklasse, die Rechtsnebenklasse U mal G, auf die Linksnebenklasse G um jetzt 1 mal U wirft. Muss ich eigentlich auch wieder als Abbildung machen, aber die kommt quasi von diesem Sigma her. Also die Idee ist, das durch dieses Sigma installiert zu machen. Trotzdem gebe ich dir mal einen anderen Buchstaben. Vielleicht gibt es einen einfacheren Weg. Moment. Ja, es gibt einen einfachen Weg. Bleib bei Sigma. Ich brauche Alpha nicht. Das passiert, wenn man mehr hinschreibt, als man sich vorher überlegt hat. Ich dachte, ich mache so einen Zweizeiler, so ja, dann ist klar, dass Sigma das nicht macht. Aber nee, ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr Argumentation, weil wir noch nicht so viel mit Gruppen gearbeitet haben und weil wir jetzt ja auch gerade gemerkt haben, dass man aufpassen muss, sobald die Sachen unendlich werden. Und das ist ja ganz allgemein, das natürlich nicht nur für einzelne Gruppen. Also möchte ich Folgendes tun. Ich möchte jetzt die rechte Hinterklasse U mal E nehmen und möchte die mit Sigma anwenden. Da müssen wir jetzt überlegen, was wir damit meinen. Wir meinen jetzt die Menge aller Bilder unter Sigma von Elementen aus dieser Menge. Das schreibe ich einmal hin. Das ist also die Menge aller kleinen U mal E mit Sigma, wobei U aus U kommt. G habe ich am Anfang hergenommen, das brauche ich nicht nochmal. Und jetzt kommt die Hentjak-Regel und sagt, na, wenn ich das mit Sigma abbilde, dann invertiere ich, also lande ich bei G hoch minus 1 mal U, hoch minus 1. Das ist also die Menge aller G hoch minus 1 mal U minus 1, wobei U aus U kommt. Und wir haben ja gerade schon geklärt, dass U dasselbe ist wie die Menge aller inversen Elementen aus U. Also kriege ich jetzt die von G hoch minus 1 repräsentierte links in die Klasse von U. Darauf wollte ich hinaus. Das war die Idee mit diesem Alpha, aber ich glaube, so ist es schöner und nachvollziehbarer. Ich wende einfach Sigma auf diese Menge an, U mal G, und sehe, ich lande, wenn ich in der Rechtsnebenklasse anfange von U, bei der Linksnebenklasse und der Repräsentant wurde invertiert. Naja, da Sigma eine Projektion nach 1G bewirkt es jetzt eine Abbildung, die auch wieder bijektiv ist, von der Menge der Rechtsnebenklassen auf die Menge der Linksnebenklassen. Denn ich wechsle einfach nur die Seite und invertiere Repräsentanten. Und vorher kriege ich alle Rechtsnebenklassen, denn ich kann ja jedes G aus G wählen. Also kriege ich hinterher auch alle Linksnebenklassen. Und das bewirkt nichts. Also, und deswegen mache ich das so. Auch bei unendlichen Gruppen, wo wir also nicht einfach durch Elemente abzählen oder Nebenklassen abzählen weiterkommen, können wir sehen, dass es eine Projektion gibt von der Menge der Rechtsnebenklassen auf die Menge der Linksnebenklassen. Also sind diese nicht gleich. Das war der Witz. Und in endlichen Gruppen könnte man das viel einfacher machen. Insbesondere bewirkt Sigma eine Projektion von E von U, das ist ja unsere Notation für die Menge der Rechtsnebenklassen, auf die Menge der Linksnebenklassen. Die halt entsprechend definierte Abbildung, wenn man bei den Linksnebenklassen startet, aber ich tut das gleiche wie das, was Sigma macht, nämlich Seite wechseln und invertieren. Das war irgendwie lang, aber wegen seiner ganzen kleinen Details so lang. Der Beweis von Folgerung 2.5. Und bevor wir jetzt zur nächsten Definition kommen, möchte ich kurz motivieren, warum wir die vielleicht haben wollen. Denn die Idee ist jetzt, bisher haben wir ja quasi ein bisschen mit Nebenklassen rumgerechnet und wir haben jetzt einmal geklärt, dass egal ist, ob wir mit Rechts- oder Linksnebenklassen arbeiten, denn strukturell verhält sich das alles gleich und es gibt auch gleich viele im Sinne von, die Mengen sind gleichmächtig. Also ist total okay, wenn wir uns für eine Seite entscheiden, für immer, und ich entscheide mich dafür, dass die Repräsentanten auf der rechten Seite stehen, für immer, weil ich das vom Rechnen her einfacher und übersichtlicher finde. Und spätestens, wenn die Gruppen endlich werden und konkret, dann will ich jetzt wirklich wissen, wie viele Nebenklassen gibt es denn? Also Beispiel. Meine Gruppe ist diese 4, also die symmetrische Gruppe auf den Zahlen 1 bis 4, das sind insgesamt 24 Leute, das ist noch übersichtlich. Meine Untergruppe soll bestehen aus folgenden Elementen und wir müssen mal kurz uns überlegen oder glauben, dass es wirklich eine Untergruppe ist. Die identische Abbildung, dann der 3-Zyklus 1, 2, 4 und
Baus
und Unterrufe. Na, kann ich mal kurz gucken. Die identische Abbildung liegt drin. Untergruppenkriterium Teil 1. Die beiden sind zueinander invers. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, ob ich da irgendwas mit seinen Inversen verknüpfen kann und das dann wieder drin liegt, dann muss ich nur gucken, naja, Verknüpfung mit der Identität macht gar nichts.
Verknüpfung von dem mit sich selber bewirkt das. Verknüpfung von den beiden ergibt die Identität.
Das heißt, egal was ich da innerhalb von dem Ding verknüpfe, ich kriege ihn hier raus. Das ist wirklich eine Untergruppe. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie viele Nebenklassen es gibt von UMG. Hier habe ich 3 Elemente, hier habe ich 24. Und selbst wenn ich mir jetzt überlege, dass ich diese 3 Leute nicht als Repräsentanten ausprobieren muss, weil ich da weiß, was passiert, dann sind da noch 21 Leute übrig, die ich alle als Vertreter nach rechts schreiben muss und jedes Mal muss ich ausrechnen, was es für eine Menge ist und dann vergleichen, wie viele unterschiedliche ich kriege. Selbst bei diesen winzigen Babygruppen will ich das nicht. Wollen Sie das? Nein. Das heißt, wir wollen es irgendwie ausrechnen, ohne diese ganzen Rechnungen zu machen, oder? Also ohne diese ganzen Nebenklassen ausrechnen und vergleichen zu müssen. Diese Frage muss ich beantworten und wie ich gerade erklärt habe, ohne diese ganzen Rechnungen. Und natürlich gibt es ein paar Tricks, wie man abkürzen kann, wie viele Rechnungen man wirklich machen muss. Und man muss jedes Mal ja nur in Anführungsstrichen 3 Produkte innerhalb der Gruppe ausrechnen, aber trotzdem ist es nervig. Und es gibt Fehlerpotenzial und die Gruppe hat nur 24 Elemente. Wir wollen uns vielleicht gar nicht vorstellen, was in großen Gruppen da passiert. Deswegen kommt jetzt die nächste Definition, die unter anderem das etwas einfacher macht, sobald wir dann berechnen können. Wenn nämlich die Anzahl der Nebenklassen endlich ist, dann sagen wir, dass diese Anzahl der Index der Untergruppe in G ist und es gibt eine Standardnotation dafür, nämlich diese senkrechten Striche und den Doppelkomm. Und die große Gruppe steht links. Das heißt, wir sagen Index von U in G, das ist quasi von rechts nach links gelesen, also für uns vielleicht ein bisschen seltsam, die große Gruppe steht links. Vorsicht, das machen manche falsch. Und es gibt eine andere Notation, die manchmal verwendet wird, die ich besser erklären möchte. Das ist diese. Falls Sie das irgendwo sehen, dann ist damit wahrscheinlich auch der Index gemeint. Und es gibt einen Grund dafür, warum das so aussieht. Das ist nämlich der Erreichungsgrad bei Körpererweiterung. Und wie wir später in der Vorlesung sehen werden, gibt es einen Zusammenhang. Naja, wie wir, das stimmt nicht wirklich. Wir werden später in dieser Vorlesung das Thema Körpererweiterung sehen. Aber wir werden nur, wenn Sie das wollen, in einer anderen Vorlesung, nämlich Gadois-Theorie, verstehen, wie Körpererweiterung und Gruppen zusammenhängen. Und wie dann Gruppen auf Nullstellen von Polynomen wirken und sowas alles. Ganz toll, tolle Vorlesung, ich freue mich. Da sieht man dann auch, warum da die gleiche Notation verwendet wird, von manchen Menschen. Ich mache das nicht, ich trenne das. Ich nehme diese richtigen Klammern für den Grad an der Körpererweiterung und ich nehme die senkrechten Striche für den Index. Für den Fall, dass wir irgendwie unendliches Zeug darum laufen haben, dann ist es immer noch okay, vom Index zu sprechen und es ist auch immer noch okay, diese Notation zu verwenden, aber man sagt dann einfach nur, dass der Index unendlich ist und es wird normalerweise nicht weiter spezifiziert. Wenn man wirklich mit unendlichen Gruppen arbeitet und das ernst meint und falls dann da die verschiedenen Arten von unendlichen Rolle spielen, dann kann man sich da noch Notation überlegen. In dieser Vorlesung kommt das nicht vor. So, das war der Index. Und der nächste Satz, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, der muss quasi auf die Lernliste für die Prüfung später. Wenn da gefragt wird, und das ist ja auch so ein Satz mit Name, das heißt, da kann ich dann sehr eindeutig nachfragen, der muss da sein, der muss nachts um 2:30, wenn man sie weckt, muss der da sein. So wichtig ist der. Der ist schon ziemlich alt und ist so eine der ersten fundamentalen Aussagen in der Gruppentheorie, die dafür sorgen, dass man irgendwie vernünftig rechnen kann. Und der Satz geht so. Wir haben hier eine endliche Gruppe und eine Untergruppe. Und dann gibt uns der Satz eine Formel, wie sich die Ordnung der Gruppe, die Ordnung der Untergruppe und der Index zueinander verhalten. Dementsprechend steckt da eine Formel drin, wie man den Index ausrechnen kann. Das sehen wir gleich. Und das geht so. Die Ordnung der Gruppe lässt sich schreiben als Produkt der Ordnung der Untergruppe mit dem Index der Untergruppe in der großen Gruppe. Oder in anderen Worten, wenn ich ausrechnen will, wie viele Elemente G hat, kann ja auch umgekehrt sein, dass ich U kenne und was über G herausfinden will. Wenn ich ausrechnen will, wie viele Elemente G hat, dann muss ich nur in Anführungsstrichen eine Untergruppe finden, ausrechnen, wie viele Leute da drin sind, den Index bestimmen und diese beiden Zahlen multiplizieren. Dann komme ich auf die Anzahl der Elemente der großen Gruppe. Und der letzte Satz, der ist auch richtig, richtig, richtig wichtig. Denn da drin steckt ja, dass ich die Gruppenordnung faktorisieren kann als Ordnung der Untergruppe, mit der ich angefangen habe, mal Index. Das heißt, diese beiden Leute müssen natürliche Teiler sein. Immer. Und das beantwortet dann so einfache kleine Fragen wie, kann eine Gruppe der Ordnung 6 eine Untergruppe mit 4 Elementen haben? Nein, denn 4 ist kein Teiler von 6, jedenfalls nicht ganzzahlig. So, jetzt haben wir auf einmal ein Werkzeug in der Hand. Und das wurde tatsächlich verwendet, früher, als man noch nicht so viel Gruppentheorie hatte, noch nicht so viele Werkzeuge. Wenn man dann loslegt und man hat so ein paar Elemente und man guckt, wie groß ist denn die Untergruppe, die da von diesem ganzen Zeug so aufgespannt wird, so ein bisschen übertragen aus der Vektorraumtheorie, dann hat man eine untere Schranke, denn man hat ja schon Leute, die müssen da alle drin liegen. Und dann weiß man, die Anzahl der Elemente in der Untergruppe muss jetzt der nächstmögliche Teiler der Gruppenordnung sein. Das kann nicht irgendeine random Zahl sein, sondern das muss ein Teiler der Gruppenordnung sein. Ganz, ganz mächtige Aussage und ich feiere das so, weil man das natürlich, wenn man das noch nie gesehen hat, vielleicht überliest und denkt, ja, so eine Multiplikationsformel. Nein, das ist viel mehr als eine Multiplikationsformel. Und der Beweis macht sich von selber.
Wir müssen überhaupt nicht arbeiten.
Satz von Laron. Später in der Algebra 1 im Zahlendetail, da gibt es dann noch Legendre. Bitte unterscheiden. In der Prüfung reicht es nicht zu sagen, irgendwas Französisches mit 11. Einfach weil es da mehrere Namen gibt. Ja.
Der Satz wird jetzt eine Aussage über G. Kann man mit dem Satz auch eine Aussage über U treffen?
Ja, ein bisschen in der Weise, wie ich das gerade skizziert habe. Wenn ich eine Untergruppe habe, deren Ordnung ich nicht kenne, aber ich habe zum Beispiel eine obere und eine untere Schranke, dann kann ich die Ordnung weiter eingrenzen, indem ich innerhalb der Schranke nach Teilen der Gruppenordnung suche. Beispiel danach, okay? Ich mache danach ein Beispiel, dann komme ich auf Ihre Frage zurück. Und falls ich es vergesse oder schriftlich bin, dann bitte mich dran erinnern. Erstmal schreiben wir kurz den Satz. Wir haben ja in der Wahl 2.4, das wir vorhin noch mal kurz wiederholt haben, gesehen, dass man Gruppen immer schreiben kann als disjunkte Vereinigung von den paarweise verschiedenen rechts- bzw. linksleben Klassen. Das heißt, man hat die Möglichkeit zu zählen. G ist ja endlich. Mit der Mal 2.4 wissen wir, dass G sich schreiben lässt als disjunkte Vereinigung der rechtsleben Klassen U mal G, wobei G aus G kommt. Und ich schreibe nur die paarweise verschiedenen, da das Sinn ergibt mit der disjunkten Vereinigung. Und bei disjunkten Vereinigungen, bei endlichen Mengen, ist es sinnvoll, sich dann zu überlegen, wie kann ich die Ordnung der Gruppe jetzt schreiben als ja, Summe der Mächtigkeiten der Mengen, über die ich die disjunkte Vereinigung bilde. Das mache ich so. Die Ordnung von G ist jetzt die Summe. Also muss ich das irgendwie geschickt machen. Ich muss Repräsentanten wählen, die verschiedene Nebenklassen repräsentieren. Und dann kann ich da so eine Summe hinschreiben von Mächtigkeiten von Mengen, in dem Fall von Rechtsnebenklassen. Also mache ich das. Ich nehme jetzt die Mächtigkeit dieser Rechtsnebenklassen U mal G, wobei G aus G kommt. Aber ich summiere immer nur so, dass ich hier wirklich die paarweise verschiedenen aufzähle. Deswegen schreibe ich Rechtsnebenklassen paarweise verschieden. Ansonsten, ups. Paarweise verschieden. Wenn jemand darauf besteht, dass ich das ordentlich mache, mache ich das. Das ist kein Problem, das ist nur Notation. Aber die wollte ich mir jetzt kurz schenken und ich würde es aber machen, sobald jemand sagt, ich will sie jetzt ordentlich gehen, mache ich das natürlich. So. Wir haben uns auch letztes Mal überlegt und da oben steht die Bemerkung, Multiplikation mit einem festen Gruppenelement bewirkt eine Reaktion. Wenn ich also von U zu U mal G kommen möchte, kann ich das machen mit dieser Abbildung, die einfach von rechts mit G verknüpft. Da es eine Reaktion bewirkt, müssen U und U mal G gleichmäßig sein.
und zwar für jedes Hormonelement. Das heißt, U ist gleichmächtig zu all diesen Rechtsnebenklassen. Das heißt, sie sind alle gleich groß. Das ist jetzt die Summe über das gleiche Zeug. Hier links. Sie müssen sich bitte beschweren, wenn ich hier zu viel Quatsch mache. Aber damit meine ich, dass das genauso sein soll. Aber jetzt zähle ich gar nicht, also ich zähle noch genauso. Ich brauche einen Summanden pro Gruppenelement, mit dem ich neue Rechtsnebenklassen kriege. Aber ich zähle immer nur, wie viele Elemente in U sind. In anderen Worten zähle ich jetzt, wie viele Elemente ich in U habe, so oft, wie ich da paarweise verschiedene Rechtsnebenklassen finde. Und wie oft finde ich die? Naja, ich zähle, wie viele Rechtsnebenklassen es gibt. Das heißt, ich brauche genau den Index. In anderen Worten, ich schreibe das nochmal so auf, dass die Anzahl der Rechtsnebenklassen von U in B und nach Definition des Index ist das genau der Index von U in G multipliziert mit der Ordnung von U. Und das gleiche hätte ich mit den Linksnebenklassen machen können. Haben wir uns ja überlegt, dass es immer dasselbe ist. Aber die Festlegung ist, dass wir jetzt einmal bei Rechtsnebenklassen bleiben, deswegen hier diese Notation. Und ich kann jetzt nicht alle Gleichheitszeichen immer durchgehen. Sie ist ein bisschen unglücklich, da habe ich nicht genug Begründung dran geschrieben. Was brauchen Sie noch? Wo ist ein Gleichheitszeichen nicht klar? Oder wo? Oder stört Sie jetzt doch diese komische Summenerklärung? Wer möchte, dass ich das nochmal ordentlich mache mit der Summe in der Mitte? Mit ordentlicher Notation? Wen stört das? Das ist kein Problem. Gut, dann kamen die unglücklichen Gesichter vielleicht von woanders her. Das ist der Beweis des Satzes von Lagrange. So. Das war's. Also wirklich nur Gruppenelemente irgendwie geschickt abzählen mit Ideen, die wir schon kennen. Benutzen, dass diese Rechtsnebenklassen alle gleich groß sind. Fertig. Eine Zeile mit ein bisschen Gedöns. Und jetzt kommt ein Beispiel. Oder vielleicht. Ja, ein vielseitiges Beispiel. Ich greife das von da oben wieder auf. Ich greife Ihre Frage auf und ich greife alle anderen Fragen auf, die vielleicht noch aufkommen. Wenn Sie ja G unsere Summe 4 ist, dann hat G die Ordnung 4 in 20. Wir schreiben ein Beispiel um. Und damit ist das oben gemeint, die auf der gleichen Tafel. Elemente hat, weil wir ja wissen, dass man auf die Ordnung von Sum 4 kommt, indem man 4 Fakultät bildet. Und das ist 24. Und bei U können wir zählen, U hat 3 Elemente. Also können wir jetzt die Anzahl der Rechtsnebenklassen, bei der ich vorhin erklärt habe, warum es nervig wäre, die zu Fuß auszurechnen, ganz einfach mit dem Satz von Lagrange bestimmen. Denn diese Anzahl ist ja der Index. Und den Index können wir jetzt ausrechnen als Gruppenordnung geteilt durch die Ordnung unserer Untergruppen. Dann bleibt der Index übrig. Acht Stück. Wir hätten also für 21 Elemente jeweils 3 Produkte gebildet, diese Mengen geschrieben, verglichen und hätten dann hoffentlich gemerkt, dass nur 8 unterschiedliche Mengen gebildet werden. Falls sie auf 7 gekommen wären, also machen wir dann, sie zu Fuß kommen auf 7, weil sie sich irgendwie verguckt oder verschrieben oder verrechnet haben, dann wissen sie, dass es falsch ist, denn 7 ist kein Teil von 24. Das ist also auch ein Fehleranalyse-Tool oder ein Fehlererkennungstool. Nein, nicht vielleicht nicht, aber Erkennungstool. Sie werden dann in Zukunft, ich werde Sie ganz, ganz oft bitten, Untergruppen zu bestimmen, irgendwas auszurechnen, Abschätzungen zu machen, und dann können Sie ganz oft mit dem Satz von Lagrange einmal gucken, kann das in der Theorie überhaupt sein, was ich da ausgerechnet habe? Frage?
Also dürfen wir tatsächlich dieses Divisionszeichen dann auch im Zweifelsfall bei einer Rechnung direkt als Gruppe schreiben? Also
ja, weil ich ja hier so quasi in Q, im Körper Q rechne. Das ist dann wie in der Schule.
Ich mag diese Zeichen dann nicht, wenn wir in abstrakten mathematischen Objekten sind, bei denen nicht klar ist, was da so ein Strich bedeutet. Bei denen vielleicht nicht mal klar ist, warum wir ein multiplikatives Inverses haben sollten oder so. Aber das ist ja so eine handelsübliche Rechnung. Da ist es völlig in Ordnung. Ja. Genau. Was noch? Habe ich Ihnen jetzt bei Ihrer Frage schon ein bisschen geholfen? Ich kann sonst, ja?
Eine andere Frage, wo man das anwenden könnte, wäre, dass ich Ihnen, also zum Beispiel so ein paar Leute gebe, so wie da oben, so eine Menge, und dann frage ich Sie, ist das eine Untergruppe?
Und dann könnte es ja sein, dass Sie da so zählen und sagen, nee, Moment, das sind 5 Leute, das kann keine Untergruppe sein, denn 5 ist kein Teil davon 24. Und dann könnte ich Sie zum Beispiel fragen, ja, wie groß muss denn jetzt mindestens eine Untergruppe sein, die diese ganzen Leute enthält? Und dann können Sie von der 5 halt aufwärts gucken, wo ist der nächste Teiler, haben Sie eine Idee?
Ich habe noch eine Frage.
Achso, dann sage ich nur kurz den Satz zu Ende. Wenn Sie 5 Elemente haben und Sie wollen eine Untergruppe haben und Sie wissen jetzt, 5 teilt die Gruppenordnung nicht, also kann die Untergruppe nicht diese Größe haben, dann muss sie also wachsen. Irgendwas fehlt anscheinend noch. Die nächste Möglichkeit ist 6. Dann können Sie gucken, klappt das? Oh nee, dann finde ich noch mehr Leute. Ups, vielleicht ist es 8. So, und dann können Sie so weiterschauen und können sich langhangeln an den Teilern und dann gibt es einfach eine Einschränkung, beziehungsweise kann Ihnen so eine Idee geben, dass da noch was fehlt, dass das, was Sie haben, noch keine Untergruppe ist. Und das wird total relevant beim nächsten Thema. Wir reden später über Erzeugnisse, kommt auch in der nächsten Übungsserie vor. Und bei Erzeugnissen ist am Anfang, wenn man es noch nicht kennt, die größte Schwierigkeit zu wissen, wann man fertig ist. So. Man fängt an, Elemente hinzuschreiben, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Alles muss noch irgendwie drin liegen, weil das eine Untergruppe ist. Und dann ist die Frage, wann ist man fertig? Und dabei helfen sollte. Jetzt
ja
noch
an. Wir haben ja Gruppeneigenschaften. Kann man auch hierüber so ein bisschen argumentieren mit Wohldefiniertheit von, also im Prinzip die erste Gruppeneigenschaft, ob die erfüllt ist oder nicht?
Ja, man kann die beiden Werkzeuge verbinden. Also wenn ich irgendwas habe und ich will wissen, ob das eine Gruppe ist. Und ja, ich möchte mal einfach modifizieren. Im luftleeren Raum sehe ich nicht, wie es geht, denn der Satz von Lagrange bezieht sich auf eine große Gruppe und eine Untergruppe. Und wenn ich im luftleeren Raum irgendwie losbastle und eine Gruppe finden möchte, dann habe ich nichts Großes. Ich habe also kein G, wo ich mich auf die Teilnahme der Ordnung davon beziehen kann. Das heißt, da sehe ich gerade noch nicht, wie es funktioniert. Aber wenn ich eine große Gruppe habe und wenn ich mich jetzt so ranhangeln möchte an irgendeine Untergruppe mit irgendwelchen Eigenschaften, dann würde ich sagen, ja, dann kann man das erste Axiom, nämlich die Abgeschlossenheit, benutzen, um zu gucken, erstmal ist die Menge, die ich habe, überhaupt abgeschlossen unter der Verknüpfung. Vielleicht muss ich dann Elemente wieder zunehmen, damit das wenigstens erfüllt ist. Und dann könnte der nächste Check sein, wenn ich das jetzt habe und denke, ich bin vielleicht fertig, ist jetzt die Anzahl der Elemente ein Teil der Gruppenordnung? Und dann ist das quasi der nächste Schritt. Und wenn ja, dann habe ich vielleicht schon eine Untergruppe, dann brauche ich vielleicht noch weitere Checks. Aber wenn nicht, dann ist es eben nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Das heißt, ich habe entweder nicht verrechnet oder habe ein Element vergessen oder beides. Ja. Also da an der Stelle ergibt die Kombination Sinn. Noch mehr Fragen? Dann sammeln wir jetzt ein paar Folgerungen ein. Und das sind wirklich Folgerungen, die wir einfach so hinschreiben können. Das erste, da greife ich wieder so ein bisschen vor zum Thema Körpererweiterung, ist der sogenannte erste Kürzungssatz, bei dem man eine Gruppe hat und dann 2 Untergruppen, die ineinander liegen, und dann gibt es da so eine Beziehung zwischen den Indizes. Das schreiben wir einfach hin. Ist manchmal nützlich, wenn man wirklich eine Gruppe hat und mehrere Untergruppen, dann kann das hilfreich sein, solche Rechenregeln zu kennen.
Deswegen machen wir das hier.
Und spätestens, wenn man dann wirklich Erwartungen gemacht und das im Zusammenhang mit Körperarbeitungen sieht, dann ist das extrem hilfreich. Und falls Sie jetzt schon neugierig sind, ich werde es ab und zu anteasern, weil ich in dieser Vorlesung Zeit habe, wenn Sie dann merken, oh, das macht mich neugierig und ich möchte wissen, was der Zusammenhang ist zwischen Körpererweiterung und Gruppen in diesem ganzen Döns, dann sagen Sie es mir oder sagen Sie es schon mit und dann mache ich hier eine Podcast-Folge, wo ich schon so anteasere mit einem konkreten Beispiel. Am Ende der Vorlesung wird es aber auf jeden Fall auch nochmal so einen Ausblick geben, was für interessante Spezialvorlesungen bauen jetzt auf dieser Algebra 2. Was können Sie dann noch hören, wenn Sie Lust haben, noch mehr zu machen? Okay, Satz 7. Wie gesagt, einfach nur hingucken. Die Gruppen heißen U und V und der Witz ist jetzt, V ist sozusagen die kleinste, also V liegt in U drin, U ist eine Untergruppe von G und jetzt steht da, dass man dann den Index von der kleinen Untergruppe V in G so aufsplitten kann und als Produkt schreiben kann und das ist irgendwie auch intuitiv, hoffe ich, so wie es da steht, nämlich als Index von U in G mal Index von V in U und wir machen das, indem wir den Satz von Lagrange anwenden. Mit Lagrange.
Ich kann mich heute nicht entscheiden. Mit Lagrange
ist einmal G, die Ordnung von G dasselbe wie. Ah, ich kann ja direkt mit den Indizes loslegen. Ich formuliere es sofort um. Ne? Also, wir haben Ordnung von G gleich Ordnung von U mal Index. Dann kann ich es doch direkt umformulieren und sagen, der Index von U in G ist, so wie wir es unten ausgerechnet haben, die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung von U. Und das mache ich jetzt einfach dreimal. Also schreibe ich direkt hin, der Index von U in G ist die Ordnung von U geteilt durch, von G geteilt durch die Ordnung von U. Jetzt mache ich das gleiche mit V, damit ich das habe, was auf der linken Seite steht von unserer Gleichung. Der Index von V in G ist die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung von V. Und dann brauche ich noch einen Index, nämlich den von V in U. Wer sagt mir, was das ist? Dieser dritte Index, was muss ich da entscheiden?
Ordnung von U geteilt durch die Ordnung von V.
Richtig, Ordnung von U geteilt durch die Ordnung von V. Dankeschön. Na, und jetzt schreibe ich einfach die rechte Seite hin. Rechts. Index von U in G mal Index von V in U. Dann setze ich das alles ein. Ordnung von G geteilt durch Ordnung von U mal Ordnung von U geteilt durch Ordnung von V. Dann kürzt sich hier die Ordnung von U weg. Und schon steht da der richtige Index. Alles klar, will ich nur anwenden. Und weiter geht's mit dem Anwenden. Da muss ich wirklich nichts hinschreiben. Und das ist nur deshalb ein Satz, weil das manchmal noch vorkommt, dass Leute, wenn es später um Faktorgruppen geht, vergessen, dass es diese Rechenregeln gibt. Weil sie es irgendwie abgespeichert haben mit Untergruppen und Nebenklassen und dann vergessen, dass wenn wir eine Faktorgruppe bilden, dass dann ja die Gruppenelemente auch einfach nur Rechtsnebenklassen sind. Wenn ich also eine endliche Gruppe G habe und einen Normalteiler N, sodass ich jetzt nicht nur über die Menge von Nebenklassen sprechen kann, sinnvoll, sondern tatsächlich über die Faktorgruppe G Modulo N mit einer wohldefinierten Verknüpfung und sowas, dann kann ich mich jetzt ja fragen, wie groß ist denn diese Gruppe? Und ganz am Anfang der Vorlesung, da habe ich, ganz am Anfang der Vorlesungszeit, da habe ich ja hoffentlich so ein bisschen motiviert, warum einiges, was wir machen, sich dann auf endliche Gruppen bezieht und warum es interessant ist, sich Fragen zur Ordnung und so zu stellen, weil wir dann Induktionsargumente machen können. Dazu in ein paar Minuten mehr. Aber in diesem Kontext ist dieser Satz zu verstehen. Wenn ich einen Normalteiler habe, dann kann ich die Ordnung der Faktorgruppe ausrechnen, nämlich genau mit diesen Formeln. Das ist einfach der Index. Das heißt, es ist die Gruppenordnung geteilt durch die Ordnung des Normalteilers. Und da muss ich nichts drin schreiben, oder? Das ist einfach nur das, was wir die ganze Zeit gemacht haben für den Spezialfall, dass die Untergruppe Normalteiler ist. So, warum finde ich das wichtig? Ich möchte lieber motivieren, anstatt jetzt noch was dazu hinzuschreiben. Ich bleibe noch kurz bei der Symphie. Die Symphie hat nämlich die schöne Eigenschaft, dass es da drin einen Normalteiler mit vier Elementen gibt. Den schreibe ich jetzt hin und behaupte, dass es ein Normalteiler ist und bitte Sie, mir das für den Moment zu glauben.
Ich definiere der GL4. Die hat einen Normalteiler. NT ist meine Abkürzung für Normalteiler. Das muss ich, glaube ich, noch in die Liste schreiben. Hat einen Normalteiler, den nenne ich jetzt N.
Mit vier Elementen. Und ich schreibe Ihnen die vier Elemente jetzt einfach hin.
Das ist die identische Abbildung. Dann kommt die Doppeltransposition 1, 2, 3, 4.
Stück hintereinander, eins, zwei und dann drei, vier. Und von dieser Bauart gibt es noch zwei andere und die gehören da auch noch mit dazu. Also eins, zwei, vier als Doppeltransposition und eins, vier, zwei, drei auch als Doppeltransposition. Ich behaupte, dass diese vier Leute zusammen nicht nur eine Untergruppe bilden, sondern sogar ein Normalteil. Und das beweise ich jetzt nicht. Normalteil heißt, wir können da sinnvoll eine Faktorgruppe bilden und jetzt können wir uns wieder fragen, wie viele Elemente gibt es da? Und wenn wir keine Ahnung haben, rechnen wir jetzt zu Fuß irgendwie los und versuchen, diese Nebenklassen zu unterscheiden. Und jetzt müssen wir es nicht mehr. Denn jetzt gucken wir einfach, die Gruppe hat 24 Elemente, unser Normalteil hat 4 Elemente. Wir kriegen also als Faktorgruppe eine Gruppe der Ordnung 6. Und sogar dann, wenn wir gar keine Ahnung haben, sind wir jetzt viel schlauer als vorher. Denn es gibt nur zwei unterschiedliche Strukturen für Gruppen der Ordnung 6. Und jetzt wissen wir, es muss eine von beiden sein und man kann relativ leicht unterscheiden. Also wenn man eine Gruppe hat, kann man sehr leicht erkennen, ob es der eine oder andere Typ ist. Wenn Sie wissen, dann überlegen Sie, diese Faktorgruppe hat 6 Elemente. Und wenn Sie Lust haben, dann überlegen Sie, was sind die beiden Typen von Gruppen der Ordnung 6, die möglich sind und welcher Typ ist es. Und wenn Sie das, also machen Sie das und wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie das auf und schicken mir das. Ich freue mich, keine Podcast-Folge dazu machen oder sowas. Aber das ist B-Gruppentheorie, aber mit dem, was wir jetzt schon haben, in Vorlesungswoche 3, kann man schon alles verantworten.
Na, und dann kann man Induktionsargumente machen. Also sagen wir, ich habe eine schöne Gruppeneigenschaft, bei der ich sehen kann, dass, wenn eine Gruppe diese Eigenschaft hat, dass dann zum Beispiel Untergruppen, Faktorgruppen und sowas diese Eigenschaft auch haben oder zumindest einen Teil davon. Dann kann ich Dinge beweisen, indem ich Induktion mache. Dann sage ich, hier ist ein Satz oder Gruppen mit dieser Eigenschaft und ich argumentiere per Induktion über die Gruppenordnung. Das heißt, immer wenn eine Gruppe eine kleine Ordnung hat, dann soll der Satz schon stimmen, so wie das halt bei Induktion funktioniert. Und dann helfen mir solche Argumente, um die Induktion zum Laufen zu bringen. Ich muss nur in Anführungsstrichen einen Normalteil finden, sodass ich dann so eine Faktorgruppe kriege, die dann kleiner ist. Und dann kann ich auch den Normalteil und die Faktorgruppe meinen Satz anwenden. Man kann auch nicht irgendwas zusammenpuzzeln für die große Gruppe. Und richtige Gruppentheorie funktioniert ganz oft genauso. Dauert nur lange. Aber die Schritte sind eigentlich genauso einfach, wie ich es gerade erzählt habe. Und damit kommen wir zum nächsten Satz. Da zeigen wir uns ja ein bisschen was. Oh, guck mal, wir haben noch ewig Zeit. Okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen aus der Kategorie kleine interessante Eigenschaften über Gruppen, die wir jetzt schön zu Fuß schön kleinteilig nachrechnen und dann werde ich unterwegs oder danach ein bisschen feiern, warum man sowas vielleicht wissen will und an welchen Stellen das das Leben erleichtert. Okay? Also, worum geht es in Satz 2.9? Da haben wir eine Gruppe, erstmal ohne weitere Einschränkungen, die Gruppe darf hier unendlich sein und jetzt fange ich an mit ganz vielen Normalteilern. Das dürfen auch unendlich viele sein, sogar überall zählbar viele. Das heißt, ich indiziere die irgendwie durch mit so einer Indexmenge i, dann habe ich da Normalteiler, ganz viele. Und ich behaupte einfach nur, wenn ich den Durchschnitt über diese ganzen Normalteiler bilde, dann kriege ich wieder einen Normalteiler von g. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen jetzt sagen, ja klar, was soll sonst passieren? Der Durchschnitt von Untergruppen ist ja auch eine Untergruppe. Ja genau, wir werden gleich sehen, dass diese Normalteilereigenschaft sich da wirklich gut verhält. Und dass man durch Durchschnittbildung auch wieder einen Normalteiler bekommt. Und das ist super praktisch. Dann wollen wir uns überlegen, und das ist eine Konsequenz aus diesem Lemma mit den Untergruppen A und B, bei denen wir gesehen haben, dass deren Produkt eine Untergruppe bildet, genau dann, wenn die Mengen A mal B und B mal A gleich sind. Bei einem Normalteiler ist das automatisch immer erfüllt und deswegen sind Produkte mit Normalteilern immer Untergruppen. Und das ist eine super schöne Vereinfachung. Einer der Gründe, warum Normalteiler so toll sind. Und dann in Teil C, nur ein Spezialfall von B, da sehen wir dann einmal, das ist ein bisschen stärker als ein Spezialfall, da sehen wir, dass wenn wir zwei Normalteiler nehmen, dass dann nicht nur der Durchschnitt wieder ein Normalteiler ist, sondern auch das Produkt. Das heißt, das wird nicht nur eine Untergruppe, das wüssten wir ja schon aus B, sondern die Normalteilereigenschaft bleibt sogar bei dem Produkt erhalten. Das kann ich dann auch wieder beliebig oft machen, nicht nur für zwei, sondern auch für ganz viele. Und das führt dann später dazu, wenn man ernsthafte Gruppentheorie macht, dass man so gewisse Untergruppen finden kann, die sozusagen der größte Normalteiler mit einer bestimmten Eigenschaft sind. Sowas kann man auf diese Art und Weise bauen. Ich fange also mit Normalteilern an, die diese Eigenschaft haben,
dann überlege ich mir, dass die Eigenschaft bei Multiplikation und Verknüpfung erhalten bleibt. Und dann nehme ich diesen Teil C, um den größten Normalteiler an dieser Eigenschaft zu bauen. Und der ist dann besonders. Das Größte mit irgendeiner Eigenschaft ist immer besonders in einer Gruppe. Genauso wie das Kleinste mit irgendeiner Eigenschaft immer besonders ist. Ich muss nochmal wischen, denke ich. Fragen zu den Aussagen, die da stehen, zu der Notation? Ist da irgendwas, bevor wir anfangen, das zu beweisen? Sehe ich jetzt nicht. Okay. Zu 2.8 stand jetzt nichts an der Tafel, weil wir kurz besprochen haben, dass mündlich klar ist, was da passiert. Und dass es nur eine spezielle Formulierung ist. Gut, ich habe gerade gesagt, dass wir schon wissen, dass der Durchschnitt von beliebig vielen Untergruppen eine Untergruppe ist. Das kann man mit dem Untergruppenkriterium nachweisen. Und Nadina war das, glaube ich, so unser erster Anwendungsfall davon. Und in dieser Vorlesung steht das am Anfang in diesem großen Lemma 1.1 als einer der Teile, ich glaube, das ist Teil D. Meine Notizen sagen B. Also, das ist Teil A. Mit Lemma 1.1 B. Dieser Durchschnitt, dem ich meinen Namen geben möchte, ich nenne ihn mal D, D wie Durchschnitt. D soll jetzt der Durchschnitt sein über alle Indizes klein i, über diese Normalteiler ni. Und das ist schon der Untergruppe von m mit unserem Lemma. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Normalteilereigenschaft nachprüfen und da müssen wir uns erinnern, was die Normalteilereigenschaft war. Was ist das nochmal, was diese Untergruppen in I zu einem Normalteiler machen? Schmetterl? Was ist denn meine Normalteiler-Eigenschaft für diese NI? Was muss ich da nachprüfen? Beziehungsweise, was weiß ich für die NI und muss es jetzt für D nachprüfen? Noch so eine Sache, die dann später sitzen muss, wenn man sie nachts weckt. Welche Eigenschaft muss ich für einen Normalteiler nachprüfen? Okay, wenn jemand sich traut, was in Ordnung ist, doch, jemand traut sich.
Ja, dass für alle G und G minus 1 aus G und A aus N.
G aus N und aus G.
G und minus 1 und G mit G wieder ein N liegt.
Wieder
ein
N liegt? Richtig, danke schön. Für alle Gruppenelemente G und für alle Elemente A aus dem Normalteiler gilt diese Eigenschaft hier. Also so eine starke Abgeschlossenheitseigenschaft. Vorsicht hier, dieses Element G taucht zweimal auf, einmal selber und einmal das Inverse dazu. Für alle NI weiß ich, dass das gilt, denn die sind laut Voraussetzung Normalteiler. Jetzt schnappe ich mir also ein D aus D. Und ich schnappe mir auch schon mal so ein G, denn ich brauche ja irgendwas, um diese Rechnung dann zu machen. Sei das D aus D und D aus D. Und mich interessiert jetzt das Element G und minus 1 mal D mal G. Von dem möchte ich gerne sehen, dass es wieder in D liegt, denn dann habe ich hier diese Normalteilereigenschaft gezeigt, aber für D anstelle von N. Also gucken wir uns das an. Zunächst mal ist D der Durchschnitt über diese ganzen NI. Liegt also in all diesen NIs drin und deswegen liegt mein kleines D, das ich mir geschnappt habe, in all diesen NIs. Für alle hier aus hier ist also D in NI und dieses NI ist ein Normalteiler von G, das steht in der Voraussetzung. Also ist dann G und minus 1 mal G mal G in NI. Jetzt habe ich genau das benutzt, was auf dem Schmierzettel steht. D ist jetzt das, was dort A hieß.
Das liegt in diesem Normalteiler, also liegt dieses Element da drin und das stimmt für jedes i. Also liegen diese Elemente in allen Enden gleichzeitig, also im Durchschnitt. Da steht aber noch was, das habe ich vorhin gar nicht kommentiert. Nämlich, da steht auch was dazu, was passiert, wenn wir einen Normalteiler mit einer Untergruppe schneiden. Und das ist auch total wichtig. Immer dann, wenn wir einen Normalteiler mit einer Untergruppe schneiden, dann kommt da ein Normalteiler von der Untergruppe raus. Haben Sie eine Frage?
Ja, also jetzt nicht unbedingt zu dem Satz selber, aber würde Teil A auch mit der Vereinigung funktionieren?
Super Frage, die ich jetzt nicht beantworte. Die gleiche Frage könnte man sich auch bei Untergruppen stellen. Ne? Was ist mit der Vereinigung von Untergruppen? Was ist mit der Vereinigung von Normalteilern? Alles sehr gute, interessante Fragen. Dann gehen wir jetzt zurück zu Teil D. Da stehen zwei Sachen. Ich beginne mit der Aussage, die da auch zuerst steht, mit dem Durchschnitt. Weil der Durchschnitt von Untergruppen ja eine Untergruppe ist, das heißt, es ist eine Untergruppe von ganz G, N und U sind Untergruppen von G, also auch der Durchschnitt, aber gleichzeitig liegt das in U, das ist offensichtlich eine Teilmenge von U, deswegen ist es eine Untergruppe von U. Das heißt, es zeigt halt die Normalteilereigenschaft, die wir da auf unserem Schnittzettel stehen haben. Da können wir uns ganz gut daran erinnern. Vielleicht schreibe ich jetzt nochmal mit den Buchstaben hin, die wir da drüben haben, wie das aussehen müsste. Ich bräuchte jetzt also ein Element aus N geschnitten U. Das wäre bei A. Und dann brauche ich ein U aus U. Und jetzt geht es um das Element U minus 1 mal A mal U. Davon möchte ich gerne zeigen, dass es auch wieder in diesem Durchschnitt N geschnitten U. Also machen wir ein Fragezeichen drüber. Gut, die Argumentation, die wir im Buch machen und die ich jetzt hier einfach erzählen möchte, die funktioniert so, dass wir mit solcher Notation hier starten. Mein Element heißt jetzt hier halt nicht A, sondern N, aber ich nenne das dann gleich A. Und dann kommt ein Trick, dieser Trick verwendet, dass wenn wir einen Normalteiler haben, dass dann rechts und links neben Klasse immer dasselbe sind für jeden individuellen Repräsentanten. Das haben wir sonst nicht. Das heißt, damit möchte ich gerne anfangen. Und ich nehme die Notation so wie da drüben, seien also A aus N U und U. U, da drüben steht, was wir zeigen wollen, dann haben wir was zum Orientieren. Und jetzt verwende ich, dass n mal klein u das gleiche ist wie u mal n. Das ist dann der Normalteilereigenschaft. In anderen Worten kann ich jedes Element der Form irgendwas aus n mal u schreiben in der Form u mal irgendwas vielleicht anderes aus n. Und das werde ich jetzt anwenden, und zwar auf das Element n mal klein a. N mal klein a, u aus u. A kommt aus n, das heißt a mal u liegt in n mal u. So wollte ich das sagen. Kein kleines n, sondern kleines a. Ich muss überlegen, ob ich das möchte. Ja, doch.
hier in dieser Formel, deswegen habe ich hier zur Orientierung hingeschrieben, hier kommt A mal U vor. Und A mal U möchte ich jetzt gerne anders schreiben, mit Hilfe dessen, was wir schon gesehen haben. A mal U liegt in N mal klein U, weil A aus N kommt. Also kann ich das mit der Gleichung, die wir uns gerade überlegt haben, mit der Normalfalleigenschaft schreiben, als das kleine U mal irgendwas aus N, vielleicht was anderes. Ich nenne es einfach mal B, nur damit wir sehen, dass es vielleicht was anderes ist. Also existiert ein B aus L, das A mal U das gleiche ist wie U mal B. Das kleine U ist tatsächlich dasselbe Element, aber A und B könnten verschieden sein, das wissen wir nicht. Wie komme ich jetzt auf diesen Ausdruck hier? U hoch minus 1 mal A mal U. Da kann ich ja mal hinschreiben. U hoch minus 1 mal A mal U ist jetzt, naja, U hoch minus 1 lasse ich stehen und A mal U ersetze ich mit der Gleichung da oben durch U mal B. Deswegen schreibe ich sie hier oben. Und ich setze nie Klammern wegen Assoziativgesetz. Dann steht da U minus 1 mal U mal B. Dann verwende ich das U und U minus 1, solange er invers sind. Und dann steht da einfach B und ich weiß, dass B ein N ist. Fast fertig. U hoch minus 1 mal A mal U liegt jetzt in N. Wir wollen aber gerne sehen, dass es in N und gleichzeitig in U liegt. Also muss ich jetzt irgendwie noch sehen, dass das Element auch in U ist. Wer kann mir helfen? Wer sieht, warum das Element auch in U ist? U ist eine Untergruppe, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Man sieht irgendwie abstrakt mit irgendeinem Argument oder Satz oder so, dass irgendwas in der Untergruppe liegt. Oder man sieht es zu Fuß, weil man sieht, wie das Element gebastelt wurde und weil alle Bastelzutaten aus der Untergruppe kommen. Das geht auch. Wer hat eine Idee? Okay, machen wir es zusammen und gucken uns die Bastelzutaten an. Dieses B wurde ja gebastelt in der Form U hoch minus 1 mal A mal U und wir schauen, wo die ganzen Leute sind. Das kleine U heißt klein U, weil es aus Groß U kommt. Was mit A? A. A kommt aus N mit U, also auch aus U. Das heißt, diese ganzen Leute hier links kommen aus U, U ist eine Untergruppe, dann muss das Ergebnis, also unser kleines B, auch aus U kommen. Und dementsprechend sind wir in N mit U und alles ist schön. So, das war der erste Teil. Das war, der Durchschnitt einer Untergruppe mit einem Normalteiler ist ein Normalteiler in der Untergruppe. Und jetzt kommt die zweite Aussage, da beziehen wir uns auf das Produkt U mal N und da verwende ich einfach Lemmaszahl 2. Denn die Eigenschaft, die hier steht, die wir gerade schon benutzt haben, rechts neben Klasse gleich links neben Klasse, zeigt uns ja, dass wenn ich das jetzt für alle U aus U mache, dass dann natürlich diese beiden Mengen gleich sind und dementsprechend greift Lemmaszahl 2. Moment, ich möchte erst das Argument hinschreiben und dann noch mehr. Da. Also siehe oben schräg rechts. Da haben wir das für jedes kleine U stehen. Erhalten wir mit der 2, 2. Das U mal N. Ein Untergruppe von Ds. Schön, haben wir es fast geschafft. Jetzt kommt noch Teil C. Und Teil C ist, ich würde sagen, von der Schwierigkeit her vergleichbar mit A. Vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Und wegen der Übersichtlichkeit sind das jetzt nur zwei Normalteiler. Ich hätte das allgemeiner für ganz viele machen können. Aber ich mache es jetzt nur für zwei. Okay. Teilen wir es ja auf. Wenn wir zeigen wollen, dass irgendwas ein Normalteiler ist, stecken wir da zwei Eigenschaften drin. Erstens,
will ich aber auch eine Untergruppe sein. Zweitens will ich diese zusätzliche Eigenschaft haben, diese Abgeschlossenheitseigenschaft bei der Welt mal gut haben, damit umzugehen. Und dann teilen wir es halt wieder auf. Ja. Das sind Normalteiler, also kann ich Teil B anwenden und bekomme jetzt das Produkt eine Untergruppe. Und wieder skizziere ich auch in der Mitte, ne, was da zu tun ist, damit wir sehen, wie das dann gleich aussieht. N1 mal N2 ist ja meine Untergruppe. Das heißt, daraus lege ich mir irgendwas her. Und die Leute daraus, die haben die Bauart, irgendwas aus N1 mal irgendwas aus N2. Also schreibe ich das jetzt so hin, dass man das sieht. Zum Beispiel X1 mal X2 aus N1 mal N2. So sehen diese Leute aus. Dann brauche ich ein Gruppenelement, G aus G. Und möchte jetzt gerne zeigen, G hoch minus 1 mal, und jetzt setze ich die Klammer mal, in Klammern, x1 mal x2 mal G liegt hoffentlich in N1 mal N2. Wir haben die normale Eigenschaft ja für N1 und N2 einzeln. Das heißt, wenn ich das mit den einzelnen X hier machen würde, wäre alles klar. Ne, wenn nur x1 stehen würde, wäre es klar, dann lande ich in N1. Wenn dann nur x2 stehen würde, wäre es auch klar, dann lande ich in N2. Jetzt habe ich das Punkt. Und ich hoffe, dass ein paar von Ihnen eine Idee haben. Stichwort Klammern weglassen, umsortieren, irgendwas einfügen, irgendwas weglassen. Was ich tun kann, damit ich das, was ich gerade gesagt habe, über N1 und N2 benutzen kann. Fangen wir an zu schreiben und überlegen Sie mal, ob Sie eine Idee haben. Was würden Sie machen, wenn es eine Übungsaufgabe wäre? Zutaten. Und jetzt will ich im Prinzip hier anfangen und brauche eine Idee, wie ich dann weiterkomme. Hast du eine Idee? Ja.
Na, N1 und N2 sind ja auch selber Nebenklassen.
So.
Und dementsprechend kann man ja ein Element G finden, sodass man von links und von rechts für diese Elemente wieder G-1 und G schreiben kann.
Ja. Und es ja, sagen Sie mal weiter. Ich habe den Eindruck, das ist vielleicht zu kompliziert, aber sagen Sie mal weiter.
Und wenn man jetzt das aufschreibt mit G mal X mal G minus 1 mal G mal X2 mal G minus 1.
Ah, ja. Festhalten den Gedanken. Ich werde Sie gleich genau danach fragen, denn ich glaube, das passt in die Rechnung, die ich jetzt machen will. Können Sie es kurz festhalten? Hm. Ja, danke schön. Ich fange an zu schreiben und dann komme ich gleich auf Sie zurück. Ich glaube, das passt sehr gut. Uns interessiert das Element G hoch minus 1 mal A mal G. A ist unser Kumpelchen hier aus N1 mal N2. Und das haben wir jetzt einmal ausgeschrieben in der Form X1 mal X2. Und das schreibe ich hin. Das heißt, jetzt setze ich einfach mal ein. So, und jetzt sagen Sie nochmal, was Sie gerade erzählt haben. Sie haben da noch mehr G hoch minus 1 und G-Leute hingeschrieben.
Ja, in der Mitte, also zwischen X1 und X2.
Genau, dazwischen haben Sie quasi das 1-Element geschrieben, aber halt nicht als 1-Element, sondern?
Als Verknüpfung von einem Element und dessen Inverse.
Genau, wir nennen es eine nahrhafte 1. Ich mache mal G hoch minus 1 mal X1. Und jetzt, was soll dazwischen? Was kommt zuerst?
G.
Erst G. Und dann G hoch minus 1, das heißt, es kürzt sich weg und ich habe in Wirklichkeit nichts verändert. Und dann kommt einfach der Rest. Und ich setze keine Klammern, weil, ja, so wie immer. Aber jetzt können wir das benutzen, was ich vorhin erzählt habe. Denn der erste Teil sieht aus wie Element aus N1,
und dann halt mit so einem Jung minus 1 davor und wieder dahinter. Das bietet ein 1, weil es ein Normalteil ist. Und genauso hier, das gleiche mit x2, das bietet ein 2, weil das ein Normalteil ist. Und damit liegt das im Produkt. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach weiter schreiben, das liegt in n1 mal n2. Wie die Elemente genau aussehen, ist mir egal. Hauptsache, ich bin da wieder drin gelandet und das war der Witz. Genau die Idee. Also merken, umstellen, umformen, Nebenklassen benutzen, nahrhafte Einsen einsetzen, irgendwas ergänzen, irgendwas wegkürzen. Das sind jetzt gerade so unsere Hauptwerkzeuge, mit denen wir arbeiten können. Das Tolle ist ja, finde ich, ganz oft, dass wenn man fast noch nichts weiß, dass man dann gezwungen ist, mit den wenigen, was man weiß, irgendwie kreativ zu werden. Das möglichst unterschiedlich und vielfältig zu nutzen. Deswegen macht mir das Spaß. Ich löse total gerne so Gruppentheorie-Übungsaufgaben, um einfach zu gucken, wie ich die mit möglichst wenig Methoden, möglichst elementar anwenden kann. Ich sehe schon, ich bin ein bisschen allein mit meiner Freude, aber das ist okay.
Das war Satz 2.9. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir mal schauen, was als nächstes kommt. Denn ich glaube, da kommen jetzt schon Erzeugnisse und es wäre natürlich super, wenn wir über die jetzt schon ein bisschen reden könnten. Was macht die Kamera? Nicht das, was sie soll? So, okay. Da das auf der nächsten Übungsserie vorkommt, ist eine gute Idee, dass wir jetzt schon mal schauen, wie es definiert ist, damit sie eine Vorstellung haben und vielleicht schon anfangen können zu überlegen. Hier ist die Definition, die einfängt, was ich vorhin schon so ein bisschen skizziert habe, nämlich man hat ein paar Elemente, man will wissen, ob die eine Untergruppe bilden, dann merkt man vielleicht, nee, kann nicht sein, weil die Anzahl der Elemente kein Teil der Gruppenordnung ist zum Beispiel oder weil man sofort sieht, dass irgendwas fehlt. Na, aber wie komme ich denn jetzt zu einer möglichst kleinen Untergruppe, die meine Leute enthält? Und in der linearen Algebra, bei Vektorräumen, da wäre klar, wie wir das machen. Wir schnappen uns die Vektoren, die bilden vielleicht selber keinen Teilraum, macht nichts, wir bilden das Erzeugnis, fertig. Das gleiche Konzept gibt es jetzt auch für Gruppen. Und so sieht es aus. Tatsächlich genauso wie bei Vektorräumen. Ich fange an mit einer Teillänge von Elementen in der Gruppe, die heißt M. Und das Erzeugnis davon ist dann einfach nur definiert als Durchschnitt über die Untergruppen, wo diese Teilmenge drin liegt. Genau über Vektorräumen. Sogar die Bezeichnung ist die gleiche. Und wir haben da kein kleines K dran, weil wir einfach in der Gruppe leben und keinen Körper haben, auf den wir uns irgendwie beziehen. Das war in der linearen Algebra wichtig, weil der Körper ja immer gesagt hat, woher die Skalare kommen. Deswegen musste der da dran stehen, aber hier nicht. Der einzige Grund, an die Erzeugnisse hier irgendwas dran zu malen, wäre, wenn da verschiedene Gruppen rumlaufen würden und wir irgendwie gucken müssten, in welcher Gruppe wir das Erzeugnis bilden. Dann kann das mal sinnvoll sein. Aber das passiert so gut wie nie. Sondern es gibt normalerweise eine Gruppe, in der wir in einem Beispiel oder einer Aufgabe oder einem Satz gerade unterwegs sind und dann ist immer klar, dass das Erzeugnis sich auf diese große Gruppe bezieht. So, sieht also aus wie in der linearen Algebra, muss ich hoffentlich gar nicht viel zu sagen. Gleiche Abkürzung in der Notation wie in der linearen Algebra. Wenn die Menge endlich ist und wir die Leute kennen, dann schreiben wir die einfach hin, lassen die Mengenklammern weg. Insbesondere kann ich Erzeugnisse von einem Element bilden, so wie ich das auch von einem Vektor kann. Und das ist es erstmal. Ja. Insbesondere könnte ich jetzt von unserem Beispiel vorhin, wir hatten vorhin dieses Beispiel in der Sym 4, wo ich eine Untergruppe U hingeschrieben habe und da habe ich explizit die Elemente hingeschrieben, nämlich Identität, einen Dreizyklus und dann das Inverse davon. Und dann haben wir kurz überlegt, dass es wirklich eine Untergruppe ist. Das könnte ich jetzt abkürzen mit dieser Notation vom Erzeugnis. Wer sieht, wie ich das abkürzen kann? In Sym 4 kann ich die Untergruppe, die wir vorhin gesehen haben. Ich erinnere mich nicht an den Dreizyklus, aber ich glaube, es war sowas. 1, 2, 4 und 1, 4, 2, kann das sein? Das kann ich als Erzeugnis schreiben. Hat jemand eine Idee, wie?
Ja. Als Erzeugnis von 1, 2, 4 vielleicht.
Probieren wir es aus. Das ist unsere Arbeitshypothese. Gucken wir mal, ob das stimmt. Zunächst mal ist dieses Erzeugnis nach Definition der Durchschnitt über alle Untergruppen, wo dieser Dreizyklus drin liegt. Okay, also konzentrieren wir uns kurz auf diesen Dreizyklus. Wenn der in einer Untergruppe liegt, und die Untergruppe nenne ich jetzt mal kurz A, weil ich keinen besseren Namen habe, wenn das irgendeine Untergruppe von Syn 4 ist, wo dieser Dreizyklus drin liegt, was muss dann noch in dieser Untergruppe liegen?
Das Inverse.
Das Inverse, 1, 4, 2. Das hat sich noch jemand gemeldet, was muss da noch drin liegen?
Das
neutrale Element. Das heißt, diese drei Leute müssen dann alle auch in dieser Untergruppe sein. Und erstmal sehe ich nichts, was noch unbedingt zwingend drin liegen muss, aber die drei auf jeden Fall. Also schon mal die drei, die hier stehen. Und das heißt, es ist tatsächlich das Erzeugnis. Die drei müssen drin liegen, sonst ist es keine Untergruppe. Und in jeder Untergruppe, wo das drin liegt, liegen diese drei. Das heißt, wenn ich den Durchschnitt will, lande ich immer. So kann man nicht mehr lernen. Aber Sie sehen vielleicht, es ist fummelig. Man muss sich die einzelnen Wörter angucken und es ist ganz leicht, am Anfang Fehler zu machen. Das ist normal. Es ist völlig in Ordnung, dass man am Anfang, wenn man mit Erzeugnissen arbeitet, sich die ganze Zeit unsicher ist, ob man da was vergessen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man tatsächlich Fehler macht. Also, dass man wirklich was übersieht. Der Klassiker ist zum Beispiel, dass da zwei Leute drin liegen in unserer Menge und man macht die Verknüpfung in die eine Richtung, weil man sich denkt, naja, Untergruppe muss unter Verknüpfung abgeschlossen sein. Und man vergisst, dass man auch in die andere Richtung verknüpfen muss. Da kommt ja vielleicht was anderes raus. Das ist so ein klassischer Fehler, der passiert.
Es gibt noch ein paar mehr, aber die machen wir einfach mit der Zeit und dann besprechen wir die und dann machen wir sie irgendwann nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan.
Ich sehe eine Frage. Ja?
Zur Schreibweise. Bei dem Erzeugnis steht ja, dass M eine Menge sein muss. Mhm. Die 1, 2, müsste die 1, 2 4 nicht in einer Mengenklammer
stehen? Eigentlich schon, aber gucken Sie mal, was da unten noch steht. Wenn man nicht eine endliche Menge hat und wenn man die Leute wirklich kennt, also wenn die wirklich Bezeichnungen haben, dann kann ich die Mengenklammer weglassen. Und das ist hier der Fall. Das hier wäre der Fall, wo diese Menge M nur aus einem Element besteht und das heißt dann da zum Beispiel x1. Und dann darf ich die Mengenklammer weglassen und einfach nur Erzeugnis von x1 schreiben. Und das wäre hier dieser Fall. Geht einfach nur wieder drin.
Also es ist auch eindeutig, wenn ich mehrere Zyklen, also mehrere Klammerausdrücke hintereinander mit Komma
getrennt. Genau, die müssen dann durch Komma getrennt werden. Denn wenn die nicht durch Komma getrennt sind, dann denke ich ja vielleicht, dass sie wirklich die Hintereinanderausführungen meinen. Das ist also wichtig, darauf zu achten, dass es bei diesen ganzen Permutationen
dann entscheidend. Das sehen wir aber, ja, Sie haben völlig recht. So können Sie es machen. Und das war auch tatsächlich meine Idee, dass wir uns mal in Syn 4, denn wir haben ja mehr Zeit. Also wir können in Syn 4 nochmal so ein anderes Beispiel machen. Das hatten wir jetzt gerade. Und schön, dass Sie das gesehen haben. Vielen Dank. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ich nehme mal Ihre Idee. Ich nehme zwei Zyklen, trenne die durch Komma, schreibe keine Mengenklammer drin, so wie gerade besprochen. Dieses Erzeugnis würde ich gerne ausrechnen oder würde mich dem gerne irgendwie nähern. Was muss da alles drin liegen? Wenn ich keine Ahnung habe, fange ich an mit einer Liste von Sachen, die da drin liegen müssen, damit es das Erzeugnis sein kann. Das Erzeugnis ist eine Untergruppe, denn es ist ein Durchschnitt von Untergruppen und das halten wir auch gleich nochmal irgendwann fest in einem Nimmer, glaube ich. Aber jetzt für den Moment können wir einfach mit dem Spiel spielen, was muss da alles drin liegen? So ähnlich wie gerade, ne? Als wir geguckt haben, ob das passt. Also spielen wir jetzt dieses Spiel. Ich sehe zwei Hände, also dürfen zwei Leute was sagen. Ja.
Zum einen die Inverse, aber die stehen schon mehrere Minuten da.
Richtig, die sind zu sich selber anders, also gewinnen wir nichts. Schade. Trotzdem eine gute Beobachtung, wenn die nicht die eigenen Inversen sind, dann müssen wir natürlich alle mit hinschreiben. Was wollten Sie sagen?
Die identische AB.
Genau, die muss da auf jeden Fall drin liegen, das heißt, dann haben wir schon mal nicht nur zwei Leute, sondern drei, mindestens. Drei teilt die Ordnung von Syn 4, also könnte es theoretisch sein, dass wir fertig sind. Schauen wir weiter. Fehlt noch irgendwas? Was muss noch in einer Untergruppe liegen, die diese drei Elemente enthält? Ja?
Die beiden Dreizyklen 1, 2, 3 und 1, 2, 2.
Warum?
Weil, wenn man die beiden miteinander verknüpft, dann je nach.
Ja, wir machen mal den einen, den anderen schreiben wir einfach hin. Was kommt daraus?
Also 1 geht auf 2,
ja.
Dann die 2 auf die 1 und dann auf die 3.
Ja.
Und die 3 gehört ja.
Genau, der liegt drin und jetzt könnte man argumentieren, da muss auch das Inverse drin liegen. Oder, so wie Sie es gemacht haben, es muss auch in der anderen Reihenfolge drin liegen, genau. Danke, dass Sie direkt meinen vermeintlichen Fehler von vorhin aufgegriffen haben. Das heißt, der muss dann arbeiten. Und jetzt können wir ganz toll das Argument von vorhin benutzen. Man könnte jetzt ja denken, man ist fertig. Aber nein, warum nicht? Sagen Sie es, rufen Sie es, welchen Satz benutzen Sie?
Das sind ja jetzt fünf Elemente und die fünf Teile nicht fakultiert von hier, also 24.
Genau, und was ich dann also in solchen Momenten brauche, einfach weil ich mich so freue, ist, dass Sie sich auch freuen und dass Sie rufen, Lagrange. Also Sie müssen es nicht, aber ich freue mich damit. Mit dem Satz von Lagrange können wir jetzt noch nicht fertig sein, denn wenn wir fertig wären, dann wäre es eine Untergruppe mit fünf Elementen in einer Gruppe mit 24 Elementen. Das geht nicht. Und ist es nicht toll, dass wir das wissen? Das heißt, da fehlt was. Der nächste Teiler, der in Reichweite ist, ist 6. Das heißt, es fehlt mindestens ein Element. Vielleicht fehlen sogar noch mehr. Und ich mache jetzt nicht weiter, sondern überlasse es Ihnen, da weiter zu schüffeln und sich zu überlegen, was fehlt und wie groß die Untergruppe wirklich wird. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt so ein bisschen angefixt, dass das Spaß macht. Also, Elemente suchen, rumpuzzeln, Lagrange draufwerfen, gucken, ob man vielleicht schon fertig ist. So, und dann kommen wir zu Lemma 2.10. In Lemma 2.10 steht das, was ich gerade schon gesagt habe. Erzeugnisse sind Untergruppen und der Beweis ist das, was wir aus der Lina kennen für Erzeugnisse von Mengen in Unterräumen, in Vektorräumen. Aber worüber wir nochmal einen Satz verlieren könnten, wäre der zweite Satz hier. Wenn ich eine Teilmenge von M habe und mir das Erzeugnis angucke, dann liegt das in jeder Untergruppe, die diese Teilmenge enthält. In einem gewissen Sinne, und deswegen steht das da auch als kleiner Merksatz, in einem gewissen Sinne ist also das Erzeugnis einer Teilmenge die kleinste Untergruppe, wo diese Teilmenge drin liegt. So, das ist so ähnlich wie bei Vektorräumen, wo wir auch manchmal gesagt haben, ja, wir basteln den kleinsten Teilraum, der diese Menge enthält. Kann man sich dann überlegen mit Linearformulationen, haben wir in der Linear auch so benutzt. Aber die Definition war ja genau wie hier. Ich denke, das machen wir noch und dann hören wir auf. Das ist eigentlich ein sehr guter Schluss. Oh, ich muss schon unterwischen. Guter Schlusspunkt. Und alle, die eigentlich schon gefreut, dass wir das gesehen haben, dass wir mit den fünf Elementen nicht fertig sein können? Danke, das hat mich sehr gefreut. Hier kommt wieder nach 2.10. Ganz am Anfang der Vorlesung hatten wir ein Beispiel für eine Gruppe mit zwei Untergruppen und dann haben wir uns angeguckt, ob das Produkt davon eine Untergruppe sein kann. Und wenn Sie dann zurückgehen, dann werden Sie sehen, die Gruppe hatte 6 Elemente und diese Teilmenge hatte 4 Elemente. Wenn wir also da das von Lagrange schon gehabt hätten, dann hätten wir auch sofort sagen können, klappt nicht, denn 4 ist kein ganzzahliger Teiler von 6. Und ja, falls Sie jetzt rechnen und mir am Ende sagen wollen, welches Element noch fehlt oder welche Elemente, dann dürfen Sie es gerne machen, aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich erstmal kurz Lemma 2.10 weisen. Okay, das Erzeugnis ist eine Untergruppe, weil es ein Durchschnitt von Untergruppen ist. Und jetzt komme ich zur zweiten Aussage. Da steht, jede Untergruppe von G, die M enthält, enthält das Erzeugnis von M. Also schnappe ich mir eine Untergruppe, nenne mal A, sei A eine Untergruppe von G so, dass diese Teilmenge M von G da drin liegt in A als Teilmenge. Das ist jetzt knifflig. Wir müssen die ganze Zeit differenzieren zwischen Teilmenge und Untergruppe. Ich gebe mir Mühe, die Zeichen deutlich zu malen. Falls es eigentlich gut lesbar ist, dann hoffe ich, dass Sie sich dann direkt beschweren. Gut, hier ist also jetzt meine Untergruppe A, in der M als Teilmenge drin liegt. Und wir wollen gerne zeigen, dass dann das Erzeugnis von M in A liegt. Jetzt könnte man sozusagen zu Fuß irgendwie argumentieren. Naja, A ist ja selber eine Untergruppe, ist also abgeschlossen unter Verknüpfung, Inversenbildung, bla bla bla. Das heißt, wenn da eine Teilmenge drin liegt, dann muss die davon erzeugte Untergruppe da drin liegen, weil die ja abgeschlossen ist. Aber das ist ein bisschen ungenau. wenn wir ein bisschen genauer hinkriegen, indem wir nochmal in die Definition vom Erzeugnis schauen. Da oben ist sie. Das Erzeugnis ist definiert als Durchschnitt über alle Untergruppen, wo das M als Teilmenge drin liegt. A ist eine Untergruppe von G, wo M als Teilmenge drin liegt, kommt also bei dieser Durchschnittbildung vor. In dieser Untergruppe, die bei der Durchschnittbildung vorkommt. Dementsprechend muss das Erzeugnis dann in A. Das ist wirklich nur die Definition. Was soll ich dazu schreiben nach Definition des Erzeugnisses? Ist das so? Also ein Draufstarren auf die Definition. Das war's. Das war der Mathe-Erzähl. Jetzt haben wir noch eine Minute oder zwei, um einen Nachtrag zu dem Beispiel zu besprechen oder um zu luschern, was als nächstes passiert. Ich bin für erstmal luschern. Wir haben uns das Erzeugnis angeschaut. Ich hoffe, dass Sie jetzt schon Lust haben, bei den Übungsaufgaben zu gucken, wie weit Sie kommen mit dem, was wir jetzt schon gesehen haben. Aber gucken wir mal, was als nächstes passiert. Da kommen noch mehr Beispiele. Die besprechen wir am Anfang der nächsten Vorlesung, damit wir dann gut wieder in das Thema Erzeugnisse reinkommen. Dann werden wir sehen, was es heißt, endlich erzeugt zu sein. Das ist ganz intuitiv, so wie bei Vektorräumen. Zyklus ist auch ein Spezialfall, der hier interessant ist. Das haben wir heute schon gesehen, nämlich, dass eine Untergruppe nur von einem Element erzeugt wird. Das ist was Besonderes, aus verschiedenen Gründen, die wir uns später angucken. Und dann kommen einfach noch mehr Beispiele und Resultate. Da geht es dann um die Ordnung. Wir gucken nicht nur, was die Ordnung von der großen Gruppe mit der Ordnung von Untergruppen zu tun hat. Das haben wir schon gesehen, das war der Satz von Lacanche. Sondern wir gucken auch, dass wir für kleine Elemente der Gruppe etwas definieren können, was Ordnung heißt. Dann schauen wir, was das mit der Gruppenordnung zu tun hat. Und um das alles definieren zu können und da Eigenschaften zeigen zu können, brauchen wir unter anderem diese Sprache von Erzeugnissen und zyklischen Gruppen. Das heißt, wir nähern uns jetzt, wir erweitern unseren Werkzeugkasten, um noch besser die innere Struktur von Gruppen zu verstehen. Wer weiterlesen möchte, sollte also sich die nächsten paar Seiten mit diesen neuen Definitionen angucken. Und hat jemand gesehen, wie sehr wir die Menge noch vergrößern müssen, damit eine Untergruppe rauskommt? Hat jemand einen Vorschlag, was das Erzeugnis von S2 und S3 ist? Na? Ja?
Wir müssen noch 2, 3 hinzufügen.
Wir müssen noch was hinzufügen?
Den 2, 2, 3.
Die Transposition 2, 3? Also die muss auf jeden Fall mit rein, weil man die als Produkt kriegt von Leuten, die schon drin sind, richtig? Jetzt haben wir die Anzahl 6, das ist ein Teil, da sind wir vielleicht schon fertig. Vielleicht. Wie kann man jetzt feststellen, ob man wirklich fertig ist? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber Türfinger, das besprechen wir ein anderes Mal. Bis nächste Woche. Oder bis morgen.